Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Heute mal ausnahmsweise an einem Freitagabend mit Eishockey zum Auftakt. Denn die dreijährige Vorherrschaft von Red Bull München in der DEL ist seit heute beendet. Die Mannheimer Adler sicherten sich eben in eigener Halle zum 8. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft. Jens Wolters.
Einfach ist anders. Die Adler Mannheim hätten es auch deutlich leichter haben können, zu diesem deutschen Meistertitel zu kommen. Sie lagen im 5. Spiel gegen München mit 4:1 vorn, mussten dann allerdings mit zusehen, wie der Gegner immer besser in die Partie kam und letztendlich zu einem 4:4 auch kam. So stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden und die Verlängerung musste her. Und da war es in der 74. Minute dann Thomas Larkin, der für die Adler Mannheim den erlösenden Treffer erzielte. Und die Scheibe, die lag noch nicht mal mehr ganz wieder auf dem Eis. Da war schon eine riesen Jubeltraube der blau gekleideten Spieler. Helme weg, Handschuhe weg, Schläger weg und Mannheim feiert die Meisterschaft. Und das wahrscheinlich mindestens ein ganzes Wochenende lang. Die Adler Mannheim sind zum 8. Mal deutscher Eishockeymeister.
Die Fußball-Bundesliga geht auf die Zielgerade. Es ist der 31. Spieltag und der FC Augsburg, der wollte heute den letzten Rest seiner Abstiegssorgen aus den Kleidern schütteln. Und Gegner Leverkusen, dessen Motivation lag darin, den Funken Hoffnung auf die Champions League am Glimmen zu halten. Und der glimmt nicht nur, er glüht noch. Karl-Heinz Kraas.
Das war ein deutlicher Leistungsunterschied zwischen dem FC Augsburg, der sich mit 2 Siegen für das Match gegen Bayer Leverkusen empfohlen hat. Aber die Gäste waren einfach zu stark. Augsburg kann gegen Leverkusen nicht gewinnen. Es war das 18. Pflichtspiel in Serie. Kein Dreier für den FC Augsburg. Am Anfang war es gut, 12. Minute, 1-0 Kopfball, dann so der Österreicher, erster Bundesliga-Treffer, aber dann kamen die Gäste gewaltig. Volland, 15., Havertz, 48., Jonathan Tah, 60. und Julian Brandt, der ein großes Spiel gemacht hat, 88. Minute, 4:1 am Ende für einen großen Sieger für Bayer 04 Leverkusen. Und Pech hatten die Gäste auch noch. 2-mal Videobeweis, 2-mal zu Ungunsten von Leverkusen, aber eine gerechte Entscheidung. Die Leverkusener gewinnen Augsburg mit 4:1.
Robert Kampka war am Mittwoch Videoassistent beim DFB-Pokalspiel zwischen den Bremern und Bayern München. Und da hat irgendwas nicht geklappt bei der Kommunikation mit Schiedsrichter Daniel Siebert nach dessen Elfmeterpfiff. Der mehr als zweifelhafte Strafstoß zum 3:2 half den Bayern ins Finale und wird noch heute ausgiebig diskutiert. Inzwischen hat der DFB immerhin eingeräumt, ja, Fehlentscheidung. Und man hat Kampka von seinem geplanten Einsatz beim Bremen-Spiel morgen Nachmittag in Düsseldorf abgezogen. Da war er als 4. Offizieller vorgesehen. Bremens Trainer Florian Kohfeldt zu dieser Entscheidung.
Ich finde es grundsätzlich gut, dass dann auch klar gemacht wurde, dass es ein Fehler war. Ist dann auch eine ehrliche Aussage und das passt, als da im Nachgang sich irgendwas zusammen zu konstruieren. Jetzt geht es um die Liga, deshalb will ich jetzt auch nach vorne blicken, weil morgen stehen wir in Düsseldorf auf dem Platz und von daher ist das Ding jetzt für uns gegessen.
Und auch Thomas Müller, am Mittwoch Bayern-Kapitän und nach dem Spiel im Fernsehinterview felsenfest überzeugt von der Richtigkeit des Elferpfiffs, rudert jetzt zurück in den sozialen Medien.
Aus dem Spiel heraus sah es für mich ganz klar wie ein Elfmeter aus. Ich denke, der Schubser ist auch da. Es ist auch ein Foulspiel, allerdings kein Foulspiel, das in dieser Situation dann für einen Elfmeter ausreicht. Direkt nach dem Spiel waren natürlich auch viele Emotionen da. Bevor ich allerdings anfange, jetzt Listen zu schreiben, was ich bei einem Interview alles nicht sage, sage ich lieber, wenn es da mal in die Hose geht, wie vielleicht in diesem Fall, sorry, falls es ein bisschen zu überheblich rüberkam.
Apropos Bayern, die für kommenden Monat geplante China-Reise der Münchner fällt aus. Auf Wunsch des chinesischen Sportministeriums musste das für 29. Mai geplante Freundschaftsspiel gegen die chinesische Nationalmannschaft in Peking auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Ein anderer Termin, der steht fest, der des Revierderbys zwischen Dortmund und Schalke morgen Nachmittag um 3:30. Viel weiter als momentan lagen die beiden noch selten auseinander in der Tabelle. Mareike Zeck mit ihrer Vorschau.
Es ist ein Derby mit besonderer Brisanz. Nur da sind sich Schwarz-Gelb und Blau-Weiß einig. Diese Saison geht es für Borussia Dortmund um die Meisterschaft. Für Schalke 04 darum, den Abstand zur Abstiegszone zu wahren. Thomas Delaney vom BVB spürt bei beiden Mannschaften viel Druck.
Es ist immer groß für das Verein und für die Fans, diese Derby zu gewinnen. Und dann bedeutet es gar nichts, wo wir sind in der Tabelle. Wir müssen dieses Spiel gewinnen und ich glaube, es ist die gleiche für Schalke.
Ein hoher Sieg der Dortmunder, das ist es, was nicht nur, aber vor allem die Fans des BVB erwarten. 42 Punkte ist Schalke in der Tabelle von Dortmund entfernt. So viele wie noch nie bei einem Derby. Aussichtslos ist für Interimstrainer Huub Stevens deswegen aber nichts.
Ja, ich sehe mehrere Spiele, die was aussichtslos sind. Aber dann sehe ich doch noch immer, dass doch das eine oder andere geschieht.
Ein Derby-Sieg könnte bei den Schalkern zum Ende einer verkorksten Saison endlich wieder die Stimmung heben. Für Dortmund könnte er sogar die Rückkehr an die Tabellenspitze bedeuten, sofern Bayern München am Sonntag beim 1. FC Nürnberg patzt. BVB-Sportgeschäftsführer Michael Zorc will sich damit aber partout erst nach dem Derby beschäftigen.
Das interessiert uns alles nicht, um ehrlich zu sein. Es geht darum, wie können wir das Spiel gewinnen. Schalke ist sicherlich besser, als der aktuelle Tabellenplatz es aussagt. Punkt aus.
Zur zweiten Liga, da will sich der 1. FC Köln offenbar vor dem Aufstieg drücken. Heute ein 1:2 gegen Darmstadt 98. Stefan Kaußen.
Was für eine Enttäuschung unter den 50.000 in Köln. Das vierte Spiel in Folge ohne Sieg für den Tabellenführer. Der FC schaffte in der 66. Minute zwar den Ausgleich durch einen sehenswerten Kopfballtreffer von John Córdoba, aber viele weitere Chancen, gerade in der zweiten Halbzeit, blieben ungenutzt. Und so gab es am Ende gegen Darmstadt dieses bittere 1:2. Und das Zittern um den Aufstieg geht weiter in Köln.
Nur gut für die Kölner, dass die Konkurrenz ja offenbar auch nicht aufsteigen will. Deshalb bleibt man ganz sicher auch nach diesem Spieltag vorne in der Tabelle. Ganz hinten etwas Dynamik. Der FC Ingolstadt verbessert sich da durch ein 1:0 gegen Dynamo Dresden, zumindest über Nacht, auf Position 16. Martin Raspe.
Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Ural ist der FC Ingolstadt wieder im Geschäft um den Klassenerhalt und hat jetzt wieder alle Chancen, die zweite Bundesliga zu halten. Sonny Kittel brachte nach einer lauen ersten Halbzeit die Ingolstädter in der 47. Minute in Führung. Aus 18 Metern zirkelte er einen Freistoß ins rechte Kreuzeck. Im Laufe der zweiten Halbzeit hatten die Ingolstädter weitere gute Chancen, die Führung auszubauen. Oft fehlten nur Zentimeter zum zweiten Treffer. Mit dem Sieg verlässt der FC Ingolstadt zumindest vorübergehend die direkten Abstiegsplätze, muss aber auch in den letzten drei Saisonspielen auf dem jetzigen Niveau weitermachen, damit der Klassenerhalt Realität wird.
Nach den Rassismusvorfällen in der Partie gegen England muss die Fußballnationalmannschaft Montenegros ihr nächstes Heimspiel ohne Publikum austragen. Die Partie in der EM-Qualifikation gegen das Kosovo im Juni finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, teilte der Verband mit. Beim 5:1-Sieg Englands Ende März in Podgorica sollen Zuschauer Englands Nationalspieler Danny Rose rassistisch beleidigt haben. Das Halbfinale beim Tennisturnier der Damen in Stuttgart findet ohne deutsche Beteiligung statt. Im Viertelfinale war heute Endstation für die deutsche Nummer 1, Detlef Lindner.
Das war nicht schlecht und dennoch viel zu wenig von Angelique Kerber, um eine richtig starke Kiki Bertens in diesem Viertelfinale in Gefahr zu bringen.
Ich habe alles gegeben, ich habe bis zum Schluss auch noch versucht, nochmal zurückzukommen, aber leider hat es nicht gereicht.
Es war eine Zweisatzniederlage, gegen die sich Kerber ohne Erfolg gestemmt hatte. Die amtierende Wimbledon-Siegerin schlug schlecht auf, zudem bot ihr sich keine einzige Chance, um der Niederländerin das Aufschlagspiel abzunehmen.
Ich habe heute trotz der ganzen Umstände alles versucht. Es war ein gutes Tennis. Wir haben beide, denke ich, trotzdem auf einem hohen Niveau gespielt. Also sie hat das Spiel durchgezogen und ich denke auf jeden Fall, dass ich jetzt noch ein paar Tage brauche, bis ich bei 100% bin. Dann auch ein Match durchspielen kann, so wie ich es vorhabe in den nächsten Wochen.
Kerber musste viel laufen, brachte die kompromisslos aggressiv ausgerichtete Bertens nie in Gefahr. Vielleicht auch eine Folge der zweiwöchigen Auszeit infolge einer Grippe. Eine Vorbereitung für die anstehende Sandplatzsaison war für Angelique Kerber so nicht möglich. Kiki Bertens trifft nun im Halbfinalduell der starken Aufschlägerinnen auf die Tschechin Petra Kvitova.
Und Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Barcelona eine Überraschung knapp verpasst und das Viertelfinalduell gegen Rafael Nadal mit 5:7 und 5:7 verloren. Das war Sport aktuell. Ich bin Tobias Ullmeier und wünsche eine gute Nacht und ein schönes Wochenende.